Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute sprechen wir mal wieder über das Thema Covid, aber nicht nur. Heute reden wir auch tatsächlich über das Leben. Wir philosophieren so ein bisschen vor uns her und unterhalten uns über die Welt der Verschwörungstheorien. Wir unterhalten uns über, warum in Gottes Namen muss sich eigentlich jeder momentan streiten und wieso flüchten so viele Menschen in Verschwörungstheorien? Wieso sind wir nicht mehr fähig, an ein Wir zu glauben, sondern eher an ein Ich? Wo ist die Gemeinschaft hin und warum gibt es nur noch so kleine Gruppierungen, die sich extrem stark fühlen, wenn es doch viel besser wäre, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen würden? Wir reden über das Thema Impfen, über das Thema Sterben, über wirklich alles Mögliche. Und ich glaube, die Vielfalt dieses Gespräches ist heute sehr kontrovers und auch gleichzeitig interessant, denn ich weiß, dass einige das alles nicht so wirklich hören wollen, aber andere werden auch da sitzen und denken, stimmt. Wo sie recht haben, haben sie recht. In diesem Sinne wünsche ich euch extrem viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Herzlich willkommen, Tim. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, ich danke auch, Miriam. Grüß dich.
Wunderbar. Tim, erzähl mir doch erstmal, wo kommst du überhaupt her und warum bist du überhaupt bei mir? Was glaubst du, was du zu sagen hast, was alle interessiert?
Naja, wo ich herkomme, das ist da, wo wir alle erstmal herkommen. Ne? Ich bin auch ganz normal geboren worden. Nein. Im Sauerland und 1980 und aus einer Metzgersfamilie. Ja, und habe dann einen Weg gegangen, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Warum ich bei dir bin, ist, weil du mich ehrlich gesagt kontaktiert hast nach einem Facebook-Beitrag, der ziemlich durch die Decke gegangen ist.
Oh, musst du mich jetzt outen oder was?
Ja, ja klar. So, ich habe mich über die Einladung sehr gefreut, ja.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich ja immer so ein bisschen unbewusst auf der Suche bin. Ne? Also wenn mir was ins Auge sticht, normalerweise schreibt mein Management oder mein Team dann an, aber in dem Fall war es halt gerade mitten in der Nacht und ich war irgendwie so, jetzt muss ich den anschreiben, vor irgendwie andere Leute den anschreiben, sonst hat er viel zu viel zu tun und dann wird es wieder nichts, ja. Und das Schlimme ist, wenn du privat ja jemand anschreibst, auf einer privaten Seite, sieht er das erstmal nicht, ne. Also das muss ich dir erst eine Freundschaftsanfrage schicken, was ich normalerweise nie mache. Also es ist wirklich, also es war dann so, ich fand den halt sehr beeindruckend. Du sagtest, du bist von einem, ja, einem Post, der durch die Decke gegangen ist, den du gemacht hast. Du hast den Post gemacht. So, warum? Was war denn der Inhalt dieses Posts?
Ja, dazu muss man sagen, dass mein Alltag im Moment erstmal von Covid geprägt ist, wie der Alltag vieler Menschen. Das heißt, ich habe eine Familie, lebe auf einem Dorf im Ruhrgebiet mit drei kleinen Kindern und so sind die Folgen vielschichtig und ist die erste Krise für mich seit einigen Jahren, die wirklich eine Relevanz hat für den Menschen im Alltag. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich eben Intensivmediziner bin und im Moment auch auf Covid-Intensivstationen arbeite, unter anderem auch in einer Uniklinik. Und dass das für mich eine sehr interessante, ja leider eine sehr interessante Erfahrung war.
Mhm. Verstehe. Wie alt bist du denn?
Ich bin 40 Jahre alt.
40 Jahre jung. Ach, schön.
Ach, danke.
Ja, ich bin älter, deswegen sage ich einfach mal 40 Jahre jung. Covid ist ja was uns leider mittlerweile alle so ein bisschen zum Halse raushängt, verständlicherweise so nach jetzt ziemlich genau einem Jahr. Meine erste Begegnung mit Covid war tatsächlich in den USA, da war ich nämlich gerade zu dem Zeitpunkt drüben, da gab es drüben schon Fälle, bevor es überhaupt in Deutschland Fälle gab und ich habe mir noch gedacht, als Germophobe, den ich halt nun mal bin, ich leide unter Zwangsneurosen und habe halt... ja, so eine der größten sind Keime und Viren und das ist so das Größte, das war so mein Untergang erstmal mental. Und was ging so durch deinen Kopf, als du zum allerersten Mal als Mediziner vor allen Dingen, du bist ja dann auch da fachlich bewandert, ne? Da gibt's ein Virus in China und ja, gab's ja schon öfters sowas, ne?
Ja, also ich neige nicht dazu, Nachrichten überzubewerten und ich muss ganz ehrlich sagen, November, Dezember letzten Jahres habe ich gedacht, vorletzten Jahres habe ich gedacht, ja gut, das ist wieder eine von vielen Nachrichten, weil ich bin skeptisch, dass ob die Nachrichten, die uns jeden Tag aufs Handy oder ins Wohnzimmer kommen, ob die relevant sind. Ich habe da die Meinung, dass das eher traurig, ängstlich und so weiter machen soll, was da kommt. Und dass wir da darauf darauf eben auch stehen, weil das wichtig war für uns evolutionär. Deswegen bin ich mit Nachrichten, vor allem dann News, Breaking News und so kann man das ja auf die Spitze treiben, bis hin zu Live-Cams vom Hubschrauber in Amerika, wo dann das Verbrechen, während es geschieht, übertragen wird. Ich bin sehr skeptisch. Keine der letzten Krisen hat mich irgendwie tangiert, ob Dieselskandal, Flüchtlingskrise. Das sind für mich Nachrichten, die haben mein Leben nicht beeinflusst. Und so habe ich bei der Nachricht aus China das auch erstmal gedacht. Aber als ich als Intensivmediziner hörte, dass das sehr schwere Verläufe, viele Tote dann bringt, da habe ich gedacht, ja, das Virus wird dort sicherlich nicht bleiben. Das ist ja kaum heutzutage durch die Globalisierung kaum möglich.
Ja, richtig, ja.
Und so kam es dann auch, ja.
Ja. Warst du besorgt dann? Also ich meine, man hat ja so, wir haben ja die Grippe und man vergleicht ja erstmal damit, weil es ist gängige grippale, oder nicht grippale Infekt, ist ja was ganz anderes, aber so ein Virus, den wir halt kennen, ne, der halt jedes Jahr immer wieder kommt aufs Stärkere und halt, ne, und die Symptome ja anfangs zumindest relativ ähnlich waren, ne, man hat halt diese Symptome, die halt krank machen. Warst du aber besorgt, dass sich das in eine negative Richtung entwickeln könnte? Also hattest du irgendwie gedacht, dass es sich so entwickeln könnte, wie sich es entwickelt hat?
Nein, und ich glaube, wer das behauptet, sind vielleicht ein paar Top-Virologen, die sich genau mit diesem Coronavirus beschäftigt haben, die gesagt haben, ja, wenn das kommt, dann wird es so aussehen. Nein, das habe ich natürlich nicht, da habe ich nicht mitgerechnet. Und dass ich wenige Monate später in einer einzigen Schicht 4 oder 6 Totenscheine schreibe, weil die alle gestorben sind, das hätte ich auch nicht gedacht, weil das ist auch in der Intensivmedizin, selbst in größeren Kliniken, ganz ungewöhnlich. Also die Verläufe selber, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zu den medizinischen gehen, die sind halt absolut, absolut beeindruckend. Das betrifft überwiegend Ältere, das ist ganz klar, und überwiegend mit Vorerkrankungen. Aber es ist schon so, dass da viele Ältere auch bei sind, die hätten noch
ein paar Jahre gehabt.
Ne? Definitiv. Das ist der fitte alte Nachbar, der immer so grenzkompensiert durch seinen Garten läuft, Fahrrad fährt. wirklich, der seine 4 Medikamente nimmt, der vielleicht 80 ist oder so, und der dann eben daran stirbt. Und die Verläufe dann in der Intensivmedizin sind beeindruckend. Wobei ethisch natürlich auch so ist, dass wir natürlich immer sehr früh versuchen, den mutmaßlichen Patientenwillen auch zu eruieren und danach auch zu handeln. Das heißt, wenn ich höre, ja, da sind ja gar nicht so viele Intensivbetten manchmal belegt, das hat auch damit zu tun, dass auch bei vielen Patienten relativ frühzeitig auch festgelegt wird, dass sie gar nicht mehr auf eine Intensivstation kommen.
Dass sie dann sterben, das heißt, einfach.
Ja, genau.
Ja, das ist also mir vollkommen bewusst, vielen Menschen da draußen ja eben halt nicht. Ne? Ich bin... du sagtest beeindruckend. Beeindruckend ist ja ein Wort, das auch nicht nur negativ behaftet ist, sondern auch durchaus positiv. Und ich kann auch den wissenschaftlichen Aspekt dahinter verstehen, weil wir haben hier was wir noch nicht hatten. Was für einen Mediziner natürlich erstmal, wow, krass, was macht er eigentlich im Körper? Und wir haben ja jetzt in diesem letzten Jahr einfach festgestellt, dass das Virus unheimlich vielfältig ist, also in den Verläufen. Ja. Du weißt ja gar nicht mehr, und das ist ja das, was mich so ein bisschen nervt, jeder kleine Halskratzen und Schnupfen, den du hast, hast ja schon direkt Panikattacken irgendwie. Shit, es könnte ja das sein. Oder dann hast du auf einmal irgendwas anderes, wo du dann liest du in den Medien, ach, das ist aber auch jetzt auf einmal ein Symptom, keine Ahnung. Ja, ich habe was von Covid-Zungen gelesen und weiß der Geier was alles, ja. Wie kann man da überhaupt noch irgendwie beruhigt durchs Leben gehen, ohne dass jeden Tag irgendwie, ne, der Gedanke, shit, jetzt habe ich einen Halskratzen, jetzt geht's mir ein bisschen madig halt, ne, aber habe ich jetzt Covid? Ich meine, das fragt man sich zwangsläufig.
Ja klar, ich habe ja jeden Tag auch sozusagen eine hohe Gefahr, das auch zu kriegen. Bin auch noch nicht geimpft. Ja. Aber das sind Sachen, ich muss aber auch gestehen, dass mir solche Ängste relativ fern sind. Ich bin in meinem Leben extrem viel gereist. Ich habe einige auch gefährliche Situationen erlebt und bin, ob das Luftrettung oder Notarztdienst, auch in Stadtteilen, die vielleicht nicht so schön sind. Es gab immer mal wieder Situationen, die ein bisschen haarsträubend waren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch eine besondere Angst oder so habe. Respekt habe ich auch vor der Erkrankung. Ich möchte es auch nicht kriegen. Wer weiß, ob ich es mal hatte. Ich werde ständig negativ getestet, aber...
Weiß ja nie in der Vergangenheit, ne? Also ja, es kannst ja auch einen relativ milden, schnupfigen kleinen Verlauf haben und zack, das war's. Wie ist es für deine Familie so? Hast du Angst, den mit nach Hause zu bringen?
Also dadurch, dass ich extrem aufpasse, auch im Notarztdienst, ich war eh nie der, der sich neben den Patienten auf sein eigenes Sofa setzt und dann den Patienten betüttelt und dem die Hand hält. Das habe ich aus hygienischen Gründen noch nie gemacht. Abstand zu Patienten, soweit es geht. habe ich immer gehalten. Und jetzt ist es noch extremer. Wir gehen teilweise bei Covid-Verdacht auch gar nicht in die Wohnung, wenn der Patient halbwegs stabil ist. Dann gehen zwei also Notfallsanitäter mit Schutzausrüstung rein. Da kann die Medizin auch mal durchs Fenster gemacht werden oder auf Zuruf. Das sind Sachen, ich passe gut auf mich auf, aber ich bin mir auch sicher, dass ich das nicht kriege.
Das ist schon mal echt eine grundpositive Einstellung, was ich sehr bemerkenswert finde, weil es gibt ja auch die anderen da draußen, wie zum Beispiel ich, die unter Dauerstress in ihrem Kopf halt lebt. Aufgrund halt natürlich auch der Psychosen und Neurosen. Dazu bin ich ja auch noch Risikopatientin. Ich bin ja schwer an Krebs erkrankt, insgesamt dreimal. Und ich habe eine sehr krasse Krankengeschichte einfach hinter mir. Und ich habe auch die Schnauze so echt voll von Krankenhäusern und meide das so gut es geht. Mache meine Vorsorge, Nachsorge, Schrägstrich, so das ja, aber alles andere, also wenn ich Halsweh habe oder sonst was geht, kriegt mich kein Mensch zum Arzt. Das kannst du ganz knicken. Ja. Und trotzdem ist natürlich dann die Gefahr da. Man hört immer, Risikopatienten sind irgendwie besonders gefährdet. Aber was ist denn Risiko? Weil ich habe auch Krebspatienten, die hatten Covid und haben halt einen relativ milden Verlauf gehabt. Ja. Und ist es wie Roulette? Spielt man da einfach letzten Endes Roulette? Der kriegt, der nicht, Pech gehabt, ab zum nächsten, wie bei Krebs. Ich meine, Krebs ist auch so ein Glücksspiel. Natürlich können wir es einigermaßen beeinflussen durch Ernährung und Umwelteinflüsse. Aber letzten Endes hast du auch ganz viel Pech, wenn du Krebs bekommst. Ja. Also meiner Meinung nach. Das ist einfach die jahrelange Arbeit damit in der Onkologie. Zeigt mir das einfach. Ne? Es gibt keinen, aber ich habe doch falsch gelebt. Nee, hast nicht. Also es gibt Leute, die haben gar nichts gemacht und haben trotzdem Lungenkrebs. Ja.
Ja, bei Covid ist ja die Reaktion des Menschen das Entscheidende. Und da scheint es ja bei den Patienten, die so schlimme Verläufe haben, die also morgens mit einem mittelschweren Husten ins Krankenhaus gehen, ein ganz auffälliges Röntgenbild haben und die dann abends im Multiorganversagen sind. Ne? Die also von der Nierenersatztherapie über Lungenersatztherapie dann da liegen und dann irgendwie noch verlegt werden und so. Diese Verläufe, die haben halt auch damit zu tun, dass der autoimmunmäßig ja eine extrem überschießende Reaktion ist. Das ist ja eine Schleimhauterkrankung. Wir Intensivmediziner sehen das immer bei Bronchoskopien. Wenn wir also eben eine Lungenspiegelung machen, das muss man bei den schweren Verläufen mindestens einmal am Tag, manchmal einmal pro Schicht sogar. Und die Befunde, die wir da sehen, die sind sehr, sehr ungewöhnlich. Das sehen wir sonst. In normalen Jahren sehen wir das bei ganz schweren Pilzpneumonien. Also das heißt, wenn Leute, die immunsupprimiert sind, wenn die eine schwere Lungenentzündung kriegen, und dann da Candida oder Aspergillen oder so haben, dann sieht diese Schleimhaut so aus. Man darf nirgendwo drankommen, alles ist sofort am Bluten. Also diese Lunge zersetzt sich innerhalb von wenigen Stunden. Und da hat eben die Autoimmunreaktion auch einen entscheidenden Faktor. Und deswegen ist das mit dem Roulette, das kann man sagen. Wir wissen halt eben nicht, wie wir darauf reagieren würden. Wahrscheinlich ist das in 50 Jahren, dass sowieso bei Erkrankungen die genetische Prädisposition auch ganz anders ist. Wir kennen das aber auch bei Blutvergiftung, also bei Sepsis. Es gibt Patienten, die haben eine kleine Infektion im Knie und sind todkrank. Und es gibt Leute, die haben schon seit 3 Tagen eine Perforation des Darms, wo also schon Kot und Eiter im Bauchraum sind. Und die kommen zu Fuß ins Krankenhaus, haben kein Fieber. Also das heißt, wie der Körper dann auf diese Sachen reagiert, ist extrem unterschiedlich.
Wäre das dann so in meinem Kopf dann, was ist mit den Autoimmunerkrankten? Zum Beispiel rheumatischen Erkrankungen, Lupus, diese ganzen Erkrankungen wie MS etc., das sind ja alles so, oder Morbus Crohn, sage ich jetzt mal, greift ja auch die Schleimhäute an letzten Endes. Sind die dann stärker gefährdet oder ist es eigentlich letzten Endes egal?
Das ist eine gute Frage. Ich bin auch kein Virologe und kein Epidemiologe.
Das interessiert mich so.
Ja. Also ich kann bei den Fällen, die ich sage, die ich kenne, kann ich sagen, dass vor allem die großen Organe, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und auch Lungenvorerkrankungen, dass das so die schlimmsten Prädispositionen sind. Also den Leuten, die schon eine schlechte Lungenfunktion hatten, die haben dann häufig auch ganz schlechte Verläufe. Aber wie das jetzt speziell ist mit Lupus und so, wenn man sich anguckt, wie schnell die Forschung da im Moment wie auf Hochtouren arbeitet, da werden wir in 3 Jahren, 5 Jahren werden wir über diese Erkrankungen 1000-mal mehr wissen als jetzt.
Auf jeden Fall, definitiv. Ich hoffe, dass es eher schneller als langsamer geht. Ne? Ja. Aber nun sterben ja viele ältere Menschen, wo wir gerade ja drüber gesprochen haben, die locker noch mal so 5, 6, 7 Jahre vielleicht vor sich gehabt hätten. Meine Mutter, die ist ja auch schon über 70 und ist Diabetikerin. Und dann denkt man sich so, hey, meine Mama, die kann halt noch schon ein paar Jahre gut leben. Ne? Ich möchte nicht, dass sie sich, also das Risiko auf jeden Fall eingeht, da zu erkranken. Was sagst du dazu? Also ich höre das bei mir in den Social-Media-Kanälen ganz häufig, wenn ich über die Thematik halt mal poste. Die sind doch eh schon alt, die haben ihr Leben schon gelebt. Pff.
Ja, ist für mich zynisch. Also sarkastisch ist ja, wenn man das als Stilmittel benutzt, seinen Humor. Zynisch ist, wenn man sowas sagt. Also das ist so ein bisschen wie die Belegung der Intensivbetten. Dann schreibt irgendeiner im Internet, ja, die Intensivbetten sind gar nicht belegt, als wenn unser Ziel wäre,
alle
die
zu
Intensivstationen
belegen,
so halb voll. Genau, dass wir sagen, ja, wir wollen sie nur nicht ganz belegen, ist ja Unsinn. Also die Leute, die da landen, sind ja schwer betroffen, haben Langzeitschäden, die wir noch gar nicht alle wissen. Ja. Es ist ja zu vermeiden überhaupt. Und das ist natürlich klar, dass Menschen, die überhaupt null zur Risikogruppe gehören, das alles ein bisschen lockerer sehen. Ja. Aber dann natürlich zu sagen, Durchschnittsalter der Gestorbenen ist jetzt irgendwie 80, das ist doch toll. Ich bin ja selber erst 34. Insofern lasse ich mich natürlich nicht impfen. Natürlich ist mir die Erkrankung egal. Natürlich müssen wir keine Maske tragen. Mhm. Also das ist Zynismus. Und das ist für mich ein bisschen vergleichbar auch damit mit Brutalität in anderen Bereichen. Ich empfinde das so, dass ob das Flüchtlinge im Mittelmeer sind, die ertrinken zu Zehntausenden. Das sind nicht ein paar Hundert, das sind Zehntausende, die dort sterben. Und da wird gesagt, ja, die müssen ja nicht auf so ein Boot steigen. Also das heißt, irgendwo, wir leben in einem gepemperten Wohlfahrtsstaat und dann unterhalten sich zwei Menschen vor ihrem SUV, gerade die Einkaufstüten voll mit ganz viel Essen. Und dann sagen die, ist doch gar nicht so schlimm. Die ertrunken sind, die können ja auch dann nicht zu uns kommen und uns die Jobs wegnehmen. Das ist also so eine Brutalität, die ich auch bei der Corona-Diskussion sehe. Na klar, es ist ein bisschen anonymisiert, Social Media. Jeder kann da irgendwas unter einem Namen auch schreiben. Aber mich berührt das immer wieder, wenn Menschen im Alltag so sind, es ist ja nicht nur die deutsche Geschichte, die zeigt, was passiert, wenn man Menschengruppen als nicht mehr lebenswert oder nicht mehr so wichtig betitelt. Und das macht mich auch traurig.
Das ist ja, da gehen wir mal zurück in unsere Lieblingszeit, nämlich um den Zweiten Weltkrieg herum. Ich meine, wir haben ja, die Geschichte, habe ich manchmal das Gefühl, wiederholt sich auf irgendeine ganz absurde Art und Weise immer wieder. Und die Menschen scheinen irgendwie nicht zu lernen. Also es ist absurd zu denken, irgendwie zum Beispiel früher wurden da alle getötet, die nicht irgendwie, du warst geistig behindert, du hattest irgendwelche Schwächen, du warst psychisch, hattest du Probleme, Depressionen, whatever, bist du zack in die Gaskammer gekommen und arrivederci. Ne? Und das ist einfach, da habe ich letztens gerade einen Bericht drüber gesehen. Ich habe da echt gesessen, habe gedacht, eigentlich müsste das jeder sehen hier. Ne? Also junge, gesunde Menschen, einfach teilweise blond, blauäugig, eigentlich so das genaue Bild von dem, aber weil halt, keine Ahnung, sie an schweren Depressionen litten, hatten sie Angst, das genetisch weiter zu vererben, damit sie ihre Rasse schön hochzüchten können und zack. Tschüss damit, ne? Und da denkst du so, das machen die mit ihren eigenen Leuten, ihren eigenen Menschen. Und so ist das Denken ja dann heute auch. Auch gerade das mit den Flüchtlingen, die halt überleg dir mal, die gehen das Risiko ein, übers offene Meer zu schwimmen, mit ihrem Bötchen da zu schwimmen, haben Kinder dabei, haben alles dabei, riskieren alles, ihr Leben, ihre Gesundheit, haben kein Geld, nichts, ja, nur um aus diesem Land wegzukommen. Wie verzweifelt musst du sein, das machen zu müssen? Und dann musst du dir noch anhören, wenn du es überlebst, ey, du gehörst hier nicht hin, ja, du nimmst meinen Job weg und geh doch wieder zurück, wo du hergekommen bist. Meiner Meinung nach.
Das fasziniert mich auch.
Ja, meiner Meinung nach sind wir unheimlich verwöhnt, also als Erstweltler, wir sind unheimlich verwöhnt. Wir haben hier während dieser Corona-Pandemie, die weiß Gott echt schlimm ist und uns alle belastet, existenziell belastet, weil auch ich bin ja auch selbstständig, muss auch gucken. 2020 hat mir auch kein Schwein geholfen, aber ich musste trotzdem irgendwie über die Runden kommen. Ja. Aber wir sind so verwöhnt, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Handys, wir haben Laptops, wir haben hier Zoom, wir haben Netflix, wir haben Amazon, wir haben Einkaufslieferdienste, wir haben Essenslieferdienste, wir haben ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch und jammern rum, dass wir nicht zum Friseur gehen dürfen und gehen auf die Barrikaden, dass wir öffnen alle unsere Geschäfte und unsere Friseurläden, weil ich war schon seit 2 Monaten nicht beim Friseur und habe mir nicht die Haare schneiden lassen. Wollen die mich verarschen? Also ganz ehrlich, die können ja gerne mal nach Syrien gehen und da leben. Ne? Ja. Und gucken, wie es ist, wenn neben dir das Haus gerade zerbombt wird und niemand irgendwer mal was hat, ja, oder dir ein Arm fehlt oder ein Bein fehlt, weil es gerade zersprengt wurde. Also,
das sind so, also ich empfinde das als, ich glaube, dass ein Teil der Gesellschaft im Moment eine unheimliche Infantilisierung erlebt. Es gibt jetzt auch eine Generation, wo wirklich die Helikopter- und Rasenmähereltern ganze Arbeit geleistet haben, also wo ein widerstandsfreies Aufwachsen möglich war Wir sind weit weg von jeder echten Krise. Übel. Und diese Mischung aus Kindersprache in der Werbung, ja, der nie mehr Sorgen machen, Kredit und dieses ganze Kindliche, also das, ich finde, viele, die heute 20 und 30 und sogar auch 40 sind, empfinde ich als große Kinder. Ja. Diese Mischung dann mit einer extremen Ängstlichkeit, wenn mal Erbsen und Möhren nicht mehr im Regal sind, und dann aber auch mit so einer Art Brutalität, also zu sagen, mein Gott, das sind doch jetzt die ganzen Altenheime, die werden jetzt einmal leer gefegt von dieser Erkrankung. Dann haben wir auch wieder mit dem, ja, ich habe sogar schon gehört, ja, das ist gut fürs Rentensystem und solche Sachen. Toll. Da wird's mir ganz anders, ne?
Ja, ich denke mir so, wow, sag mir doch mal, was ist ein Menschenleben wert? Mhm.
Das ist eine sehr gute Frage.
Und dann ist es einfach so, dass ich Leute, die ich schon Jahre kannte, Jahrzehnte teilweise, musste ich leider aus meinem Freundeskreis entfernen, weil ich einfach, ich konnte das nicht mehr ertragen, sowas zu lesen oder zu hören. Und ich war auch entsetzt über die Tatsache, dass sie überhaupt in der Lage waren, so solche Dinge von sich zu geben. Es, wie du schon sagtest, es wird uns ja auch letzten Endes von den Medien so vorgegaukelt. Ich habe ja den kontroversen Podcast hier, wir reden über ehrliche Themen, nehmen wir kein Blatt vom Mund, wir reden darüber, wir diskutieren darüber, über alles. Nicht jetzt nur über Corona-Krise, aber wirklich über alles, was die Welt so bewegt. Und dann wird mir gesagt, ja, ich glaube, wir setzen deinen Podcast vielleicht ab, weil wir können dich nicht vermarkten, weil keine Bewerbeslots bei dir haben, weil du bist nicht happy-go-lucky. Dann denke ich, aber ich bin doch ehrlich, ich bin doch das, was die Welt eigentlich ist. Warum soll ich die Leute verarschen und denen sagen, hey, oh na ja, ist doch alles toll und können alle Blümchen pflanzen und alle glücklich sein und ne, und ja, du kriegst morgen 20.000 Euro Kredit geschenkt oder weiß ich nicht was, ja, keine Ahnung. Und ich finde, das ist absurd. Das ist absurd. Man muss ja nicht jeden mit der Peitsche auspeitschen und sagen so, jetzt hör dir die Scheiße an, jetzt musst du das hören und das jeden Tag, wir sind ja nicht nur negativ, wir machen ja auch hier, ne, wir haben durchaus Sarkasmus und Witz mitten rein, aber warum? Wie sollen wir da, manchmal sitze ich hier wirklich und denke, ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Also das geht mir wirklich durch den Kopf, ja.
Ja, und trotzdem gibt es ja viele, viele Menschen, die sich in dieser Zeit ganz toll verhalten.
Ja,
ich wohne ja in einem kleinen Dorf und ich kenne auch viele, die für ihre Nachbarn eingekauft haben oder auch einkaufen gehen. Ja. Ich kenne auch ganz, ganz viele, die sich ehrenamtlich engagieren. Es ist natürlich, dass die Lauten, also die, ich sag jetzt mal, die sich nicht
laut,
mit, also die bildungsfernen Menschen und die auch so wirklich so asoziale Meinung vertreten, das sind ja immer die Lauten. Und deswegen kann man meinen, wenn da 20.000 in Leipzig oder Berlin so laut sind, dass das dann viele sind. Und wir leben aber in einem Riesenland, wenn von 82 Millionen, von mir aus 2 Millionen ganz, ganz schräge Ansichten haben, dann ist das im Vergleich zu USA oder so wahrscheinlich noch ein ganz toller Schnitt. Und ich halte mich auch, ich möchte auch weiterhin positiv denken. Ich habe 3 Kinder,
absolut,
die werden noch sehr lange leben, wer weiß in welchem Land, aber ich möchte gar nicht so negativ sein, weil es auch, das Pendel schlägt immer von der einen Seite zur anderen.
Ja, das ist richtig. Ja. Das ist halt nicht immer einfach.
Ja,
ne?
Trump hat das Pendel sehr stark auf die eine Seite gezogen, nämlich für mich auf die böse Seite. Und deswegen wird das Pendel auch zurückkommen. Ja. Wann, das müssen wir mal gucken, ob wir es noch erleben oder unsere Kinder oder Enkel. Ich glaube ja.
Ich bin ja auch selbst Mama. Ich habe ja einen Sohn, der wird jetzt 11 im April und einer, der schon 20. Ja, also ich habe so quasi 2 Einzelkinder in die Welt gesetzt. Und manchmal denke ich, also ich denke zurück, ich hatte das Gefühl, dass in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, so 80er, 90er, gerade da so die Kindheit verbracht habe, ne, das fühlte sich vielleicht auch, weil ich halt es aus Kindheitsaugen sehe, so viel einfacher an. Also es war nicht so schnell. Ich bin auch nicht in Deutschland aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Ich bin ja Amerikanerin. Natürlich ist es auch, Amerika ist natürlich auch brutal den Bach runtergegangen in den letzten Jahren. Trotzdem liebe ich mein Land und ich bete dafür, dass es halt auch wieder besser wird, weil eigentlich ist es ein wunderschönes Land mit wirklich wunderschönen Menschen. Das ist nur weil halt, wie du schon sagtest, die anderen sind halt unfassbar laut. Die sind unfassbar laut und durch diese super krasse Lautstärke, durch die Social-Media-Bereiche, die natürlich jetzt auch das erlauben, dass sie gehört werden. Die haben jetzt eine Stimme, das hattest du früher, bevor es Social Media gab, nicht. Was ich teilweise echt besser fand, ja, wurde noch zum, als Kind musstest du noch beim Nachbar klopfen und sagen, hey, kann die rauskommen zum Spielen? Heutzutage hängen die Kinder halt vor ihren Smartphones und WhatsApp und weiß ich nicht was alles. Fortschritt oder Technik ist ja nicht grundsätzlich schlecht, ja, aber ich finde, viele Menschen, und das, da sage ich nicht alle, aber viele können nicht adäquat damit umgehen. Und
das ist ja das Entscheidende. Die Komplexität hat, glaube ich, nicht besonders schlimm zugenommen, sondern dass wir die komplexe Welt eben in unserem Wohnzimmer haben. Bis vor kurzem war es abends am deutschen Abend, ne, wenn wir dann Tagesschau, dann Tatort, dann Tagesthemen oder so geguckt haben. Ne? Dann kam die Komplexität, aber jetzt ist ja heute, dass wir die halt mit unserem Smartphone rumtragen. Und dass ein Teil der Bevölkerung sich auch abgehängt fühlt, weil diese Komplexität einfach derart überfordert, dass größere Geschichten auch her müssen, also dass Erklärungen her müssen. Ja. Ja, das ist naheliegend, wenn man nichts von dem richtig einordnen kann, was man da sieht, dass man sich dann nach einer heilenden Geschichte, das kann ruhig eine ganz böse und mystische Geschichte sein, von Verschwörungen.
Vor allen Dingen, oh mein Gott.
Ja klar, Geheimregierungen, 5G, dieser ganze Rotz, der ist natürlich auch entstanden oder ist menschlich, weil den Leuten natürlich diese Komplexität, das macht die fertig. Sie fühlen sich abgehängt von einer Welt, die irgendwie an ihnen vorbeizuziehen scheint. Und es wäre natürlich jetzt naheliegend, sich die Welt einfach vom Hals zu schaffen, indem wir dieses Smartphone ausmachen. Welche Nachricht in den letzten Jahren hat eigentlich eine direkte Auswirkung auf das Leben in Wanne-Eickel oder in weiß ich nicht wo gehabt. Es sind eine Handvoll. Also wir hätten Fukushima normalerweise in Unna niemals erlebt. Wir hätten nicht einen verstrahlten Fisch gegessen. Wir hätten nichts davon mitbekommen. Ja. Aber so war es eben eine wochenlange Nachricht. Und es gab ja in Deutschland wirklich Menschen, die dann daraufhin Ängste entwickelt haben. Es gibt ja tausend Beispiele. Dieselskandal, Flüchtlingsskandal. Wir leben in einem Dorf, da war ein Haus teilweise, ich glaube, mit 5 Flüchtlingen besetzt. Die waren super nett, das waren Jugendliche, denen da geholfen wurde. Die haben dann da so betreut gewohnt am Ende der Straße. Und
alle haben Angst gehabt, ne?
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das also so schlimm ist.
Aber das ist aber auch so, mein Nachbar hier, ich meine, in der Stadt, wo ich wohne, die ist jetzt nicht sehr klein, auch jetzt nicht riesig groß, ne? Aber mein Nachbar, also weil du gerade 5G sagtest, wollte mir im Sommer noch irgendwas von 5G erzählen und wie das alles eingepflanzt wird jetzt über irgendwo. Und ich habe da gestanden, tatsächlich wusste ich überhaupt nicht, was er von mir wollte. Ich habe hab dann hier so 5G mit dem Handy, meinen Sie? Und der ist halt auch, ist nicht deutsch, also hat er nicht, also der ist schon ewig hier, ja, aber da er nicht, also seine Kinder sind hier geboren, aber er nicht, aber er spricht ein sehr hartes Deutsch. Deswegen habe ich erstmal gar nicht, ich stand da so, 5G? Und da war es das erste Mal, dass ich das so gehört habe. Ich hatte mich mit den Verschwörungstheorien noch gar nicht so wirklich beschäftigt gehabt, ja. Und ich finde das so absurd. Ich habe die Tage von, wir haben ja jetzt Gott sei Dank einen neuen Präsidenten, auch wenn er nicht der Jüngste ist und auch nicht meine perfekte Wahl gewesen wäre. Ich bin immer noch voll Kamala. Ich weiß, sie wird vielleicht irgendwann tatsächlich Präsidentin werden, wie dem auch sei. Poste ich das voller Glück, dass Trump weg ist endlich, ja. Und dann muss ich mir ja tatsächlich anhören unter diesem Post, dass ich auch zur Satanssekte gehören werde. Und ich so, Satanssekte? Was? Ja, du gehörst zu den Satanisten. Guck, deswegen hat auch Lady Gaga auf der Vereidigung gesungen, weil die ist auch eine der Anführerinnen. Ihr kriegt alle von UNICEF Kinder zugeschleust und trinkt deren Blut, um eure Jugend zu erhalten. Und ich denke so, das meinte ich auch mit gesundem Menschenverstand.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Ja. Also ich meine, Xavier Naidu hat da ja wirklich auch den Vogel abgeschossen. Was ich dann wiederum mag am Internet, sind die kreativen Gegenvorschläge. Da gab es irgendwann im Supermarkt einen Babydampfgarer. Und damit war natürlich mit gemeint, um Babynahrung herzustellen. Ja, und dann war da das weinende Gesicht von Xavier Naidu daneben. Ja, das sind Verrücktheiten. An die hat früher vielleicht in jedem Stadtteil gab es einen, der hat da für sich alleine gelebt und so sich solche Dinge gedacht. Und heute sind die eben auch vernetzt. Und dann kannst du dich mit Tausenden von Leuten zusammenschließen. Hohlerde, Flat Earth, es ist ja völlig irre. Es ist ja wirklich völlig faszinierend.
Ich bin Psychologin, aber sag du mir mal als Nicht-Psychologe, was zur Hölle? Warum? Wie können die das glauben? Es ist doch wissenschaftlich so belegt, dass wir auf einer Kugel leben. Ja,
also. Ja, und das Lustige ist ja auch die Verschwörungstheorien, also wie die entstehen, das ist ja erforscht. Ja. Ich habe mich damit weil ich es einfach völlig irre finde, habe ich mich damit beschäftigt. Ja. Es gibt ja einfach eine Heerschar von Psychologen und Psychiatern, die das erforscht haben. Ja. Und die Faktoren dafür, wer glaubt an diesen Unsinn, die sind völlig bekannt. Also da ist zum Beispiel Exklusivität auch ein Wort. Ja. Die Verschwörung heißt ja nicht, ich sag dir jetzt, wie die läuft, sondern die Verschwörung lautet ja, guck mal diesen Link an. Und dann macht
dann
ihr
macht dein, eigenes, eigenes Bild. Bild.
Und jetzt genau. So, deswegen meinen diese Leute auch, dass sie irgendwas recherchieren, wenn sie bei YouTube gucken. Oder dass sie irgendwas erforschen und philosophieren und so. Das ist natürlich grober Unsinn. Ne? Ja, mich fasziniert und mich macht auch ein bisschen nachdenklich, dass es so viele sind, weil was passiert, wenn ein Land in einen kollektiven Wahn verfällt? Da muss man sich nur 33 die Reden anhören, wo wirklich die Leute zu Tausenden genau daneben sagen, wir wollen jetzt alle in den Krieg, weil die jüdische Verschwörung, das ist im Grunde genommen ein alter Hut. Ne? Der Angriff von Polen, ja, wir müssen uns jetzt gegen Polen verteidigen, die haben uns angegriffen. Ja. Das fasziniert mich schon und das macht mir auch ein bisschen Gedanken. Und in Amerika sind sicherlich eher so 70, 80 Millionen, die vom Kreationismus abgesehen, also dass die sagen, die Erde ist erst 3.000, 4.000 Jahre alt, bis hin zu wirklich dann den ganz Verrückten, die ich dann schon wieder gut finde. Also ich finde Reptiloide zum Beispiel, Formwandler.
Es gab mal einen tatsächlich, mein Mann und ich, wir haben den auf YouTube uns immer angeschaut, weil er so absurd ist, Ich habe nur gedacht, also das war so eine Abendlustlektion. Wir haben dann wirklich da gesessen und habe echt gedacht, der ist mittlerweile tot, der hieß Dr. Axel Stoll. Und der gehörte zu diesen neugermanistischen Verschwörungstheoretikern. Die Erde ist eine Scheibe, natürlich flach. Die Sonne ist kalt. Ja, und also wir sind ja alle aus irgendeinem Weltall blablabla bla, bla entstanden und der war tatsächlich Doktor, sogar Professor auf irgendeinem biologischen, chemischen Gebiet, ich kann es gar nicht mehr genau sagen und wir haben alle, also es gibt auch keine Krankheit, wir haben alle die Selbstheilungskraft in uns, also ironischerweise ist er an Krebs gestorben dann irgendwann, und auch der Rede, also der war so dieses Dritte Reich, ne? Also so auch genau diese Genossen und Genossinnen und wirklich, die Frau hat natürlich, diese erst zurückgegangen einfach und hat dann halt diese absurden Theorien und hatte unfassbar, den gibt's noch auf YouTube. Wenn man Lust hat und Spaß haben will, guckt euch Dr. Axel Scholl an, ihr seid ohne Scheiß, aber bitte, also der ist tot mittlerweile, ja, aber ich find's erstaunlich und wenn du halt natürlich über einen rationalen Verstand irgendwie verfügst, dann denkst du so, okay, krass, was hat der Typ genommen? Ja, und immer wieder und dann wiederum krass, dass die Menschen halt Glauben schenken und wieder ihr eigenes Ding da rein interpretieren halt. Ne?
Ja, und was mich auch umhaut, Miriam, das ist ja auch, es gibt ja genug Krimis, die real sind. Also ich meine, wenn du dich mit irgendeinem Thema mal intensiv beschäftigst, ich sage jetzt mal Beispiele, die mich interessieren, Quantenmechanik und solche Dinge, ja, das ist ein Krimi, der ist gar nicht zu glauben, ja, dass Experimente in dem Moment, wo wir sie beobachten, verändern wir ein Experiment.
Genau, davon wollte ich dir gerade erzählen.
Ey, da könnte ich nach Berlin gehen und da würde ich ein Schild hochhalten.
Das fand ich so freaky, also wirklich.
Aber das können wir doch jeden Tag erleben, wenn wir rausgehen, du gehst raus mit einer gewissen Einstellung, du erlebst ganz andere Dinge und andere Themen, die interessant sind. Der Fall Nawalny, was ist mit Julian Assange, was ist mit der Macht von Amazon, was ist mit E-Autos, warum werden die wie verrückt gebaut? Ja? Das sind alles Themen, wenn du dich da richtig reinfuchst, dann sind das plötzlich Krimis, ja? Oder die Macht der Banken. Guck dir mal an, wie Geld erfunden wird. Geld wird tagtäglich durch Banken erfunden. Das wurde nie erwirtschaftet und solche Sachen. Da gibt es so viele reale Krimis, in die man sich reinfuchten kann. Oder wenn man doch Hollywood liebt, dann guckt doch Hollywood-Filme. Aber warum muss es eben dieser Schwurbelquatsch sein? Und ganz ehrlich, liebe Verschwörungstheoretiker, die Welt lacht trotzdem über euch. Also es ist wirklich, dass 90% der Menschen ja wirklich
Gott sei Dank.
Auf den ersten Blick diese Dinge als Fake erkennen. Und auch derjenige, der sowas glaubt, gibt leider ganz schön viel von sich preis. Ne?
Das Problem ist halt auch, also wenn wir jetzt einfach nur sagen, okay, wir haben, keine Ahnung, es geht in Richtung Bürgerkrieg oder sonst irgendwas, weil halt die Gesellschaft sich spaltet. Aber wir haben halt was, was halt jetzt unkontrollierbar ist, nämlich ein Virus. Ja, und da macht es ja jeder Einzelne letzten Endes, der sich nicht an irgendeine Regel hält, der drauf scheißt, ist ja letzten Endes eine Gefahr. Und wir wissen ja auch, gerade wenn man so ein bisschen Verstand hat, wie verbreitet sich so ein Virus? Das reicht ein einziger Mensch einfach. Ne? Mhm. Und das ich kann es auf Deutsch nicht sagen, exponential. Es ist die Amerikanerin in mir, kann nicht jedes deutsche Wort richtig aussprechen.
Brauchst du auch nicht.
Also exponential growth, ja. Also wir wissen alle, was es ist, ja. Und das geht so schnell. Ne? Das geht dann so, so schnell. Und ruckzuck hast du halt das, was du halt hast. Ich meine, es sind so viele Menschen gestorben. Es sind mehr Menschen in Amerika gestorben jetzt an Covid wie an dem fucking Zweiten Weltkrieg. Und das muss man sich halt mal vor Augen haben. Wir hatten die spanische Grippe, 50 Millionen Tote. Also das spricht schon, weißt du, aber trotzdem ist es einfach, gibt es wieder Leute dann halt, und das ist das, was mich ärgert. Die sollen sich alle nicht impfen lassen. Truff geschissen, das ist dann deren Problem. Mhm. Aber wenn es wenigstens die Leute impfen, die es dürfen und können, sollen es tun zum Schutz der anderen. Ja. Ähnlich wie mit Masern. In Amerika haben wir schon immer eine Impfpflicht gegen Masern. Das heißt, du bist nicht in die Schule gekommen, wenn du nicht gegen Masern geimpft warst. Ja, also zumindest gegen die gängigen Kinderkrankheiten. Im Staat Kalifornien war das auf jeden Fall so. Mhm. Das ist, finde ich, absolut legitim, weil du bist ja eine Waffe letzten Endes. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, die haben halt nicht die Immunreaktion von einer Impfung, die halt, ne, oder die können nicht. Und da gilt es halt, die zu schützen. Und das ist ja das. Das ist ja, ich lasse mich nicht impfen, ich will mich nicht schützen, aber okay, du willst dich nicht schützen, aber dann schütz wenigstens die anderen. Ne? Die können nämlich nichts dafür. Ja.
Ich habe nämlich den Eindruck, dass dadurch, dass es jetzt mit einer Nadel vorwärts gehen müsste mit Solidarität, man hätte auch sagen können, wir müssen jetzt jeder 50 Euro bezahlen, das wäre vergleichbar gewesen, dass da plötzlich, weil ja wirklich eine Handlung erforderlich wäre für solidarisch sein, für die Gemeinschaft, dass dadurch sich zeigt, wie die Gesellschaft auch ist. Und ich denke, wenn nachher sich vielleicht 60%, 70% impfen lassen, dann sind wir schon vielleicht realistisch dabei. Das heißt, wir haben 30-40% eben, die auch, die auch nicht bereit sind, sich so zu verhalten. Aber der Weg dahin, Miriam, ist doch auch irre. Überleg mal, wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg war ja das Versprechen an jede neue Generation war immer, es gibt immer mehr Wohlstand, mehr Sicherheit. Die Lebenserwartung ist explodiert.
Absolut.
Ja, der IQ ist gestiegen, es wurde plötzlich alles möglich. So, jetzt haben wir eine gesättigte Gesellschaft, die nur noch für den Konsum lebt. Und jetzt ist es plötzlich in diesem Sicherheitslevel, was wir haben, wieder zurückzufahren. Das heißt, ich lasse bestimmte Behandlungen nicht machen. Meine Kinder kriegen nie ein Antibiotikum. Ich lasse meine Kinder nicht impfen. Also das, was wir uns über Jahrhunderte erarbeitet haben, also dass Kinder nicht mehr qualvoll in den ersten paar Monaten sterben, dass schwangere Kindbettfieber, diese eine Flasche Antibiotikum, dieses eine Mal rettet Millionen von Menschen jede Woche auf der Welt. Ja. Das lasse ich weg. Ja, ich mache eine Risikogeburt im Hotel. Ich mache, oder halt auch Lebensmittel weglassen, wobei das unserer Gesellschaft bestimmt gut tut. Aber es ist ja ein Merkmal des perfekten Luxus, dass wir in der Situation sind. Ich esse kein Fleisch, Fisch, ich esse nur vegan, ich esse gar keinen, was weiß ich. Ich esse nichts, was nicht in Deutschland angebaut wurde. Also das Weglassen ist jetzt natürlich der neue Trend, weil wir alles haben. Und so ist auch natürlich das Unterschreiten von Sicherheitsgrenzen, ist ein neuer Kick. Und das kann man dann, indem man sich über seine Kinder verwirklicht, kann man dann sagen, meine Kinder werden nicht geimpft. Ich gehe nicht zum Kinderarzt, sondern zum Heilpraktiker. Die U-Untersuchung, die ist vom Staat organisiert, um uns einzuschüchtern und solche Dinge. Das ist also ein Zeichen der totalen Sättigung, des totalen Luxus. Wir haben eine Lebenserwartung jetzt bei meinen drei Töchtern, davon werden anderthalb, also zwei vielleicht über 100. Und das sind Dinge, viele afrikanische Länder haben jetzt den Stand der europäischen Länder von 1980 oder sogar 90. Also das heißt, wir haben genau wie mit dieser angeblichen Überbevölkerung, wo die gesagt haben, wir werden irgendwann 60 Milliarden Menschen haben. Sie hatten es jetzt mal auf 11 geschätzt. Die haben gesagt, wahrscheinlich kommen wir jetzt gar nicht über 10 Milliarden Menschen. Das hat einfach was auch damit zu tun, dass das Einkommen extrem steigt. Dadurch sinkt die Kinderzahl automatisch. Und so weiter. Deswegen, also dieses, der neue Luxus ist, ich begebe mich ich genieße diesen kleinen Kick.
Wie ein Adrenalin-Junkie, der von einem Hochhaus springt. Ja,
ja, und auch da wieder Exklusivität. Ich lasse mein Kind nicht impfen, da ihr seid alle vom Staat kontrolliert. Ich bin sehr alternativ, ich bin was ganz Besonderes und deswegen kriegen meine Kinder keine Impfung und so weiter.
Und das finde ich immer so schlimm, weil die Kinder können es ja nicht entscheiden. Ne? Ein Kind kann nicht sagen, hier, bitte Mama, ich möchte geimpft werden, weil, also als ich im Studium war und meine klinischen Praktika absolviert hat, hatten wir sehr viele neurologische Schäden durch Kinderkrankheiten, sprich durch Polio und aber auch durch Masern. Wir hatten einen Mann gehabt, der war 43, hatte mit 5 Masern, und ist genau auf diesem geistigen Stand geblieben, nämlich auf seinem 5. hatten Enzephalitis, wie ganz oft dann als Nebeneffekt der Erkrankung. Einer hat sein Gehör verloren, der andere hatte, ach Gott, es waren so viele Probleme, die dann aufgetaucht sind, wo ich denke, das hätte man mit einer einfachen Impfung einfach auch verhindern können. damals war es halt anders. Wie gesagt, es waren viele Jahre zurück. Aber jeder sagt, ach Masern, oh, hast ein paar Pöckchen, ne? Das ist eine schwerwiegende Erkrankung, ja. Das ist nicht einmal, ich habe hier einen Ausschlag und Windpocken und ist gut und so, ne? Das ist halt was Schlimmes. Und da ist es schon schlimm genug, dass wir so kämpfen mussten dafür. Und ich bin so froh, dass es die Impfpflicht dafür jetzt gibt, auch wenn sich die Impfgegner da natürlich massivst drüber aufregen. Aber dann überleg doch mal, ich will doch mein Kind schützen. Ich bringe mein Kind dadurch in Gefahr. Im schlimmsten Fall stirbt's. Und dann, dann ist aber auch kein, dann ist der Arzt dran schuld, der ihn behandelt hat oder sie behandelt hat. Ne? Und das ist halt das, was ich so absurd finde. Und ich weiß nicht, als Eltern, du bist Vater, ich bin Mutter, hat man das nicht irgendwie in sich, dass man denkt, sie sind doch absolute Egoisten, die wollen herausstechen, die sind gesättigt, wie du schon sagtest, die wollen ihr Exklusivität haben, ne? Ich bin ein bisschen hier der Adrenalin-Junkie auf dieser Ebene, aber zum Leidtragen letzten Endes von jemand anderem.
Ich glaube sowieso, dass dieses Wort Spaltung, was viel gesagt wird im Moment auch in Bezug auf Amerika, dass das wahr ist. Die Menschen sind ja durchaus fürsorglich. Ja, auch Nazis sind zu ihren eigenen Angehörigen oder in ihrem Verein extrem motivierte, freundliche, nette Leute. Mhm. Aber eben solange die Gruppe die richtige ist. Und dieses Gruppenbilden, auch jetzt Impfen in Europa, dass da gesagt wird, warum hat Deutschland so wenig und diese Sachen. Die Menschen sind schon in sich gut, aber nur solange eben die Gruppe definiert ist und solange da nicht jemand reinkommt, der nicht zur Gruppe gehört. Und das ist, finde ich, hart.
Ja, absolut.
Also ein Wir-Gefühl ist wenig. Das ist ja auch, warum ich letztes Jahr eben angefangen habe, auch zu schreiben. Und das musste ich auch eben mit Prinzessin Corona verarbeiten, dass dieses Wir in der Gesellschaft wirklich nur noch für einzelne Gruppen gilt. Wenn du in der Gruppe bist, dann kannst du die ganze Liebe abkriegen. Und wenn du nicht zur Gruppe gehörst, dann empfängt dich eine Kälte.
Ja, absolut. Ich meine, ich mache ja jetzt schon seit 7 Jahren meine Arbeit und habe über viele Jahre jetzt das alles aufgebaut, wie es ist. Und habe ja sehr, sehr treuer Anhänger eigentlich, ne? Also die sind wirklich so durch dick und dünn gegangen. Leider Gottes hat sich das jetzt auch in dem letzten Jahr verändert durch halt die Corona-Krise, weil ich natürlich meinen Standpunkt vertrete, dessen pro Impfung, schützt euch, tragt Masken, tut keinem weh, wenn er eine Maske trägt, ganz ehrlich, also bitte. Ja. Und diese Dinge halt, und du wirst dann so angefeindet, ich bin, ach, was ich schon für Drohungen bekommen habe. QAnon wird sich definitiv irgendwann an mir rächen. Das wurde mir schon mehrfach jetzt angedroht. Ich denke dann immer, okay, ich wusste das erste Mal, wo ich die Drohung bekommen, dass QAnon sich an mir, musste ich erstmal QAnon googeln, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was das ist. Und dann dachte ich so, was? Das? Ernsthaft? Das war jetzt, keine Ahnung, so im Frühjahr letzten Jahres ungefähr, ne, wo ich die ersten Post, tragt eure Masken, zeigt Solidarität und bla bla. Oder du postest zu Weihnachten, Thanksgiving, weil halt, ne, Amerikaner, wir feiern hier Thanksgiving. Ich poste hier meinen geilen Truthahn, freue mich 6 Stunden lang. Das Bio-Vieh, also wir haben so einen Bauernhof nebenan mit Geflügel und habe ich mir extra eine ausgesucht, ne, und ich bin dankbar. Ich bin tatsächlich so jemand, der ist dann dem Tier dankbar. Ich bin halt, ich liebe Fleisch, ich esse gerne Fleisch, aber ich konsumiere es nicht in Massen. Ich schätze das halt, ne? Ich schätze das Leben. Ich trage jede Spinne nach draußen und denke, alles hat so seine Daseinsberechtigung auf dieser Erde. Und dann mache ich das, dann poste ich dieses Tier und denke so, oh, ich freue mich so darauf, das irgendwie zu genießen und unter meinen Freunden zu verteilen. Ich habe dann so eine Essensauslieferung gemacht zu allen möglichen Leuten. Wir durften ja nicht alle zusammensitzen, habe ich so kleine Portionen fertig gemacht und jeden vor die Tür gestellt einfach. Ja. Und alter Schwede, ich habe den Shitstorm des Jahrhunderts bekommen wegen diesem Vogel. Ich bin ein Tierschänder, ich esse Kadaver, ich bin ein Leichenschänder und oh, ich wusste nicht, also ich wusste schon immer, dass die Veganer auch Hardliner sind wie die Impfgegner, aber die sind ja noch härter. Oh mein, weißt du, der Post war Happy Thanksgiving, ich wünsche allen Frieden und Glück und seid glücklich und wir haben uns und das ist, ich war völlig fertig danach. Ich habe da gesessen so, ich habe gar keinen Hunger mehr, weißt du, so das ist, das finde ich so traurig einfach, das ist überall momentan.
Ja, das ging nach meinem Post, ging mir das genauso, den haben ja mittlerweile auch 2,7 Millionen Leute sich angeguckt und 30.000, 40.000 Mal geteilt. Mhm. Und da waren natürlich Tausende von Kommentaren, wobei ich es auch insgesamt lustig fand. Das ist ja ein bisschen, als wenn du in eine Stadt gehst und hältst ein Schild hoch, Idioten, Ausrufezeichen, und dann kommen die Leute, dann kommen die Leute wirklich auf dich zu und fangen an, sich zu verteidigen bzw. dich anzugreifen. Also damit beweisen die natürlich, dass sie sich extrem angesprochen fühlten. Ja. Also bei meinem Covid-Post, den ich gemacht habe, da hat sich ja, da haben sich ja praktisch alle sehr extrem mit blamiert, dass sie so darauf ansprangen. Weil
das ist es in, ja.
Also ich schreibe ja, ich rede doch hier nur von echten Vollidioten und bleibt mal alle cool und so. Ja, ja, aber da sagen alle, ja, hier, ich bin ein
Vollidiot.
Ich bin auch einer, aber ich sagte jetzt mal, warum du noch schlimmer bist. Und dann haben die mir dann dieses Absurde, diese Empörungshilfe, die sie sich dann gegenseitig geben, dann haben sie mein Facebook-Account, ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt wieder neu
blockiert ist. Gelöscht, versucht zu hacken. Ich habe 20 neue Passwörter mittlerweile schon kreieren müssen. Ja.
Es ist wirklich genial. Ne? Und ich fand auch, und trotzdem, Miriam, wir haben keine Wahl. Wir müssen zu unserer Sache stehen. Fopo, also Fear of Public Opinion, auf gar keinen Fall. Nee, das geht nicht.
Das geht auch nicht, weil dann zeigst du denen, dass sie eigentlich im Recht sind, und das geht nicht. Die sind einfach nicht im Recht. Und das ist es ja. Getroffen Hunde bellen halt nun mal ganz, ganz, ganz laut. Ja. Und an diesem Post, zum Beispiel mit dem freaking Happy Thanksgiving, habe ich einfach nur jedem einen schönen Tag und Gottes Segen und so weiter gewünscht und nicht gefragt, ob ihr mein Truthahn toll findet, ne, oder ob ich Veganer mag oder nicht, sondern, und das ist ja das, die sind dann, ich fühle mich direkt, ich bin empört. Und ähnlich ist es halt auch mit Covid. Jeder, der, also die Bösen, die fühlen sich halt extrem angesprochen, beißen sofort oder schreien sofort laut. Und natürlich entstehen dann, weil ich habe ja auch viele Leute, die nicht so denken auf der Seite, Gott sei Dank. Und dann entstehen regelrechte Kriege mit Tausenden von Unterkommentaren in den ganzen Threads. Ja. Mhm. Und dann denke ich so, okay, ich muss ja moderieren, ich muss auf die Netiquette achten. Ich habe ja so Vorgaben bei meinem öffentlichen Bereich, in meinen, weil halt eine Person des öffentlichen Lebens. Ich schwitze dann. Ich habe dann wegen einem Post 2 Tage rund um die Uhr zu tun, weißt du, weil du bist nur noch am Abmahnen, am Blocken. Ich bin ja jemand, der blockt grundsätzlich ungerne, weil ich zensiere nicht. Eigentlich zensiere ich nicht, weil ich denke so, hey, ja, sag mir, was du denkst, wenn es nicht meine Meinung ist. Und dann, wenn ich jemand blocke, weil er gesagt hat, hey, du fette Sau, ich kill dich oder sowas, habe ich alles schon, ja, dann wird er natürlich geblockt. Und dann heißt es, ich zensiere und könnte keine Kritik vertragen.
Ist ja klar. Ja. Es gab mal einen schönen Beitrag, die Macht der Beleidigten. Und da war vorne drauf, das war in der Zeit, da war vorne drauf eine Gesichtswurst, die böse guckt, also traurig guckt. Und das ist ja auch ein Trend. Das ist ja nicht nur im religiösen Bereich. Ich kann mich als beleidigt, also ich kann jetzt behaupten, ich bin durch das, was du gemacht hast, bin ich persönlich beleidigt. Und dieser Beleidigte hat plötzlich Sonderrechte, die man gar nicht nachvollziehen kann. Weil die Corona-Leugner sagen ja, das darf man in Deutschland nicht mehr sagen. Das sagen ja die Rechten seit 30 Jahren. Ne? Man darf ja in Deutschland das nicht sagen. Natürlich dürfen die alles sagen. In einem Arbeitsbereich kann ich jetzt nicht genau näher erläutern. Da habe ich mit einem Corona-Leugner zu tun. Und ich habe ihm gesagt, natürlich kannst du deine Meinung kundtun. Du kannst jetzt in dem kleinen Dorf, wo du wohnst, kannst du dir ein großes Schild machen, stellst dich an die Ecke und sagst, dass Merkel und Gates diese Corona-Krise zusammen mit den Chinesen erfunden haben, um uns zu unterjochen, Freiheit einzugrenzen und was weiß ich. Ich sage aber, womit du dann rechnen musst, weil wir in einem freien Land leben, das ist eben, dass die Leute über dich lachen und dass die dir auch sagen, dass sie anderer Meinung sind, aber das möchtest du nicht. Das heißt, diese Corona-Leugner wollen letztlich die Meinungsdiktatur, vor der sie die ganze Zeit waren. Ja. Sie wollen den größten geistigen Dünnschiss, den wirklich kein normaler Mensch glaubt, den wollen sie gerne posten und wollen, dass dann keiner was dazu schreibt. Aber das passiert nicht, sondern
sie
schreiben Gott sei Dank.
Ihre Meinung.
Genau, sie wollen, dass ihre Meinung in Ordnung ist und dass keiner was dazu sagt. Und das ist das Lustige, dass sie es wirklich komplett andersrum darstellen. Ne? Denn man kann nichts schreiben, ohne dass sofort diese Leute auf den Plan kommen, bis hin zu irgendwelchen Trolls, die dann zum Beispiel 600 Mal den gleichen Kommentar unter einen Beitrag schreiben oder so. Also Sachen, die einfach so nervtötend sind. Ne?
Ja, absolut. Ja, ist so. Kommen wir nochmal auf deinen Post zurück. Dein Post. Was hast du genau da drin reingeschrieben? Also du musst jetzt nicht, war ja relativ, also immer nicht kurz. Mhm. Ne? Was war so das, worauf die Leute am allerschlimmsten angesprungen sind, wo sie sagen, du Penner, hast keine Ahnung. Blablabla ging es dann. Ne? Also deswegen ist er ja auch bei mir gelandet, weil ich hatte ja sonst gar keinen Bezug zu dir. Und auf einmal hatte ich den bei mir in meiner Chronik drin gehabt und dachte, Interessant.
Ja. Ja, also ich habe den erstmal habe ich den in wenigen Minuten zusammengeschrieben auf dem Handy. Ich hatte morgens auf der Covid-Intensiv zum ersten Mal gearbeitet und dann saß ich abends im Dienst und es war dann relativ ruhig. Und dann habe ich das Foto ein bisschen bearbeitet, was ich von mir gemacht hatte auf dieser Station. Dann habe ich so ein bisschen Wut im Bauch gehabt, weil der Tag war relativ hart. Viele schwere Verläufe, auch ein jüngerer Patient. Und ich habe dann nochmal so drüber nachgedacht, was diese Menschen eigentlich anrichten. Mhm. Und habe dann diesen zugegebenerweise ziemlich polarisierenden Text geschrieben. Ein paar Formulierungen sind auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so spreche ich im Alltag auch nicht. Und ich weiß aber auch
manchmal
nicht,
ist einfach auch Emotion ein Thema. Ja, genau. Ne?
Das ist auch, denke ich, völlig, völlig erlaubt. Und ich habe das dann eben relativ drastisch formuliert und habe vor allem eine Sache betont, nämlich, dass die Menschen, die immer sagen, ja, wir machen das ja für Deutschland, also wir sind Widerstandskämpfer, ihr werdet uns irgendwann mal dankbar sein. Ja? Das sind Menschen, die ja teilweise auf Zeiten zusteuern, was wie in der NS-Zeit, also die ja für Deutschland wirklich gar nicht gut sind, also die die Freiheitsrechte einschränken wollen, die wollen, dass bestimmte Menschen mundtot gemacht werden, ja, die von übelsten Diktaturen rumschwurbeln und den Menschen Angst machen. Ja, und die sagen dann, ja, aber das ist, weil ich mein Land so liebe. Und da habe ich halt sehr, sehr polemisch geschrieben, wisst ihr was, wenn ihr so Deutsch seid, erstmal könnt ihr kein Deutsch, das ist ein bisschen böse gewesen, ne? Weil die Posts gerade, ja, gerade die Posts, schlimm, die so viel geglaubt werden, die sind ja komplett übersät von Rechtschreibfehlern und Kommata. Und dann habe ich halt gesagt, Deutschland braucht euch so nicht. Und das habe ich ein bisschen überspitzt, indem ich auch gesagt habe, die meisten von euch sind eben für Deutschland eigentlich unnütz. Ihr zahlt keine Steuern. Das war natürlich besonders böse. Es ging gegen AfD-Wähler, die ja eben häufig auch aus dem sozial schwächeren Bereich kommen. Und das war sicherlich sehr hart formuliert, hat aber natürlich auch Reichweite erzielt und hat auch dazu geführt, also hätte ich die entscheidenden 3-4 Sätze, die mich dann so in Verruf brachten, sage ich mal, hätte ich die so nicht geschrieben, hätte das auch kein Mensch gelesen. Und so ist das mit auch ein bisschen mit Augenzwinkern. Ich freue mich immer noch, dass der Artikel so
absolut
ist. Und
das ist es
meine
ja
Videos danach sind genauso dann seitdem. Und es macht natürlich viel mehr Spaß. Wem sage ich das, Miriam? Ja. Ein Video zum Beispiel im Coaching-Bereich, Trainingsbereich zu machen und das gucken sich 30.000, 50.000 Leute an. Das ist doch geiler, als wenn das dann vielleicht irgendwie natürlich 600 gucken. Und deswegen
also
bin ich immer noch froh.
Ich polarisiere ja auch. Und das ist ja auch oft gewollt so. Und natürlich, ich denke immer halt auch bei den ganzen Negativitäten, die da so herrschen, denke ich immer, vielen Dank, dass ihr mir die Reichweite gibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich muss unheimlich wichtig in eurem Leben sein, dass ihr mir überhaupt diese Aufmerksamkeit schenkt, denke ich dann immer so. Auch gerade mit der Rechtschreibung. Ich habe gerade gestern wieder, hat jemand was geschrieben, wo ich dachte so, und dann sagte er, ich bin Deutscher und ich liebe mein Land und bla bla bla. Er hat mir gesagt, ich soll Deutschland verlassen, weil mir es anscheinend hier doch nicht gefällt. Ja, mir gefällt hier eindeutig ganz vieles nicht, ja, aber mir gefällt halt auch in meinem eigenen Land auch nicht so wirklich viel gerade. Und von daher, ich lebe hier, ich bin verheiratet mit einem Deutschen und ich habe meinen Lebensmittelpunkt hier. Ich pendel gerne hin und her und bereise auch gerne die Welt und schaue mir neue Dinge an. Aber ja, das musst du mir nicht sagen, hier verlass Deutschland, wenn es dir nicht gefällt. Also bitte. Und dann wirklich ohne Komma, ohne Groß- und Kleinschreibung. Ja, und da waren Wörter teilweise drin, die haben einfache Wörter, die haben nicht gestimmt. Ja. Und das Erste, was ich darauf geschrieben habe, also bevor du mir hier eine Moralpredigt hältst, lerne erstmal richtig Deutsch schreiben. Ja. Ich habe Deutsch nie gelernt. Also ich hatte es nicht, wenn du hier in der Schule hast, einen Deutschunterricht, aber kannst in die Tonne kloppen. Ich mache sicherlich ganz viele Fehler, aber das, selbst das weiß ich. Ja. Und das ist es ja und das ist ja das Traurige und ich finde das ganz, ganz lustig, dass sie dann darauf anspringen. Also ich wurde einmal auf einer QAnon-Seite geteilt, da habe ich an dem Tag habe ich mich gefragt, was geht denn auf meiner Seite ab? Ey, aber das sind halt Leute, die will ich auch nicht unbedingt auf meiner Seite haben. Ne?
Ja,
die haben
ja
halt meinen Beitrag geteilt, ein Podcast war das im Übrigen gewesen, die fanden das gar nicht so schön, was ich darüber zu sagen hatte und dann ging der halt bei denen steil und die Oberverschwörungstheoretiker haben dann natürlich mich als hier der Guru schlechthin dargestellt. Ich habe den tatsächlich irgendwann nach einer Weile, weil das richtig bösartig wurde, musste ich den löschen, weil es einfach, ich wollte die nicht bei mir haben. Dafür ist es nicht, das ist, die haben irgendwann die Übermacht, weißt du, und das will ich einfach. Dafür sind wir nicht da und dafür bin ich auch nicht da. Und das ist es einfach. Was glaubst du, Tim? Spaltung war ja auch ganz oft jetzt gerade so ein Thema. Wird es in eine schlechte Richtung gehen? wenn du jetzt so auf dein Bauchgefühl gehst?
Also, da ich ja so ein alter Buddhist bin, ne, und sage, das Pendel geht immer von links nach rechts und es gibt in jedem Guten ist auch schon was Böses drin, genau wie umgekehrt. Deswegen glaube ich eh nicht daran, dass die Welt in eine bestimmte Richtung tendiert, sondern es wird immer nach rechts und links gehen und es muss auch manchmal ganz weit in die eine Richtung, siehe Trump, bevor das Pendel auch wieder in die andere Richtung kann. Nein, ich bin grundsätzlich positiv und genieße das Leben. Man muss sich mal eins überlegen. Wir leben in einem der sichersten Länder natürlich der Welt, aber wir leben auch insgesamt in einer der sichersten Zeiten.
Ja.
Es war nie möglich bisher für einen Großteil der Menschen ohne Hunger zu leben. Wenn Hunger heute oder Mangelernährung, dann ist die teilweise durch Fastfood und so, das ist ein ganz neues Problem. Ja, siehe auch zum Beispiel in den USA, ne? Wo also eine schlechte Ernährung eher das Problem ist und gar nicht zu wenig, sondern nur extrem ungesund. Mhm. Wir leben, also wie gesagt, es gibt einige afrikanische Länder, die haben wir in der Schule noch als Entwicklungsländer, da haben wir noch gesehen, wie die da unterm Baum saßen und irgendwie, also wirklich Safari-Bilder, das sind heute Länder, die haben einen Entwicklungsstand wie Deutschland 1970 oder 60 oder so. Wir leben in einer unfassbar sicheren Zeit. Es ist extrem unwahrscheinlich, durch Gewalt ums Leben zu kommen. Hohe Lebenserwartung, auch bis ins hohe Alter eine hohe Lebensqualität. Im Grunde genommen, wenn wir wüssten, wie gut es uns ging, müssten wir auf die Straße gehen und tanzen. Und das versuche ich auch meiner Familie so zu vermitteln. So leben wir auch und unglaublich positiv gestimmt. Wir hören unglaublich wenig Nachrichten. Weil sie einfach irrelevant sind. Deswegen kann ich nur persönlich sagen, bin ich weiterhin optimistisch und ich glaube sowieso, dass wir einen Weg gehen, der uns Erkenntnisse bringen wird. Und da geht auch jeder Mensch seinen Weg, der richtig ist. Und ich glaube auch, der ist auch zum Teil vorgegeben, zumindest was wir lernen sollen und lernen dürfen. Also unsere Aufgabe ist es, glaube ich, diese Dinge wahrzunehmen.
Was ist mit den Menschen, die das nicht können?
Ja, das können sogar ganz viele nicht, weil die westliche Lebenswelt, also eine Sache bei diesen Verschwörungstheorien ist auch, dass die Menschen so haltlos sind und dass sie ihr gepampertes Langeweilerleben ja auch ein bisschen aufpeppen wollen. Und das ist auch verständlich aus deren Sicht, weil das Leben für viele ja wirklich auch sinnlos ist. Das heißt, sie kennen ihren Sinn nicht. Viele wissen zwar, wie das aktuelle Kapitel in ihrem Leben heißt, aber die wissen nicht, wie das Buch heißt.
Ja.
Und wenn du das Buch nicht weißt, dann ist es ganz, ganz schwer, glaube ich, in den alltäglichen Dingen das Besondere zu sehen und die ganzen kleinen Dinge des Lebens zu genießen. Wenn ich gleich meine drei Mädchen ins Bett bringe, dann nochmal von so einem Zweijährigen umarmt zu werden mit ihrem Teddybären und diese Dinge. Das sind die Momente, das ist das, wofür ich lebe. Und die ganzen, wofür wir im Moment leben, ist Konsum. Und Konsum bedeutet auch, dass diese Dinge uns konsumieren und sie konsumieren vor allem das, was wir eigentlich nur haben, und das ist Zeit. Wir haben unglaublich wenig Zeit auf diesem Planeten. Und wenn wir von Konsum zu Konsum gehen, weil wir den haben wollen, ja, müssen wir jeden Tag arbeiten. Das heißt, wir haben irgendeine Arbeit, die uns überhaupt nicht kickt, wo wir gar keinen Sinn drin sehen. Dann kommen wir um 17 Uhr nach Hause und dann schmeißen wir Amazon an und träumen dann von dem neuesten Smartphone und von der Stereoanlage und von dem nächsten PlayStation-Spiel und so weiter. Und dann ist das Leben auf einmal vorbei. Und dass das zu einer Art Vakuum, zu einer Leere führen kann, das kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich aber im Kleinen auch erlebt, aber ich habe dann nicht angefangen, an Unsinn zu glauben. Ich habe mich dann eben wirklich damit beschäftigt, wozu bin ich da, was ist mein Leben und wo will ich mal hin? Was ja auch dazu führte, dass ich zum Beispiel eine Karriere im Krankenhaus, eine sehr schnelle und sehr steile Karriere auch letztes Jahr wirklich konsequent beendet habe. Das heißt, ich war leitender Oberarzt in ganz jungen Jahren und habe gesagt, was ist eigentlich das, was mir Spaß macht? Was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Und da waren viele Sachen, aber bestimmt nicht jeden Tag auf so eine Intensiv zu gehen und dort
sterben zu sehen, ne?
Und vor allem auch nicht in der Menge. Warum arbeiten viele so viele Stunden? Ja klar, weil sie auch den Konsum wollen und weil sie davon gar nicht, sie können sich gar nicht vorstellen, den wegzulassen.
Also so ein Traum von mir war es immer, so alles zu verkaufen, was ich habe, mit dem Geld halt dann die Welt zu bereisen einfach. Einfach so, wo schlägt es mich morgen hin, so nach dem Motto. Ne? Ist halt, muss halt einen Partner haben, der da mitzieht, ist halt schwierig. Ja,
ja klar.
Aber ich bin da schon sehr, sehr freigeistlich. Ich gucke und träume tatsächlich so immer von diesen ganzen Travel-Blogger, die sowas machen. Wir haben alles verkauft und jetzt berichten wir gehen überall hin, wo wir gerade einfach Lust dazu haben. Ne? Und das finde ich extrem schön und auch wichtig. Ich meine, wir haben hier Konsum ist eine Sache. Ich bin auch was ich so super leid bin, ist die Schuld immer bei anderen suchen. Aber letzten Endes bist du dein eigenes Glück geschmied. Ich habe wirklich, mein Buch ist ja, mein zweites ist jetzt auch fertig und gerade im Lektorat und wird dann halt, kommt im Frühjahr raus. Und da ist es halt auch, ich bin sehr, sehr schwer krank, psychisch, mein ganzes Leben lang schon, habe von der bipolaren Störung über Zwangsneurosen, über Borderline, alles durch, also wirklich, wo ich wirklich Suizidversuche hinter mir habe und all diese Dinge und trotzdem bin ich hier gelandet, wo ich jetzt bin, weil ich eines Morgens aufgestanden bin und habe gesagt, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich will nicht selbst mich permanent zerstören müssen. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Sie war da. Sie wird mich prägen mein Leben lang und die wird immer omnipräsent sein. Auch meine psychischen Erkrankungen. Mhm. Aber ich muss irgendwie gucken und was finden, womit ich diese negative Energie, die ich habe, permanent jeden Tag, kann ich ja auch channeln in irgendwas Positives. Ja, auch klar. Die Krebserkrankung. Wäre ich nie an Krebs erkrankt, hätte ich vermutlich nie Verkehrzeug gegründet. Somit habe ich Tausenden von Menschen jetzt schon Herzenswünsche erfüllt und glücklich gemacht. Ja, man muss immer so diese zwei Seiten halt eben sehen. Und ich glaube, aus jedem dieser Dinge, wenn ich als ehemaliger Hartz-IVler wirklich am Ende der Existenz, am Rande des Selbstmordes und mit Krebserkrankungen, mit psychischen Megaerkrankungen, trotzdem es schaffe, irgendwie Spiegel-Bestseller zu schreiben, eine eigene TV-Serie zu haben und Millionen Menschen jeden Monat zu erreichen, ja, dann weißt du, also irgendwie muss es ja, ne, also irgendwie kann man. Und alle haben mich ausgelacht, alle haben gesagt, damals, als ich anfing, du spinnst. Ich so, nein, ich will das jetzt machen. Ich mach das jetzt. Mir ist scheißegal, was du sagst. Und es war ein scheißharter Weg, klar.
Und da siehst du ja, selbstbestimmt zu leben, ja, dass ich selber das mache, dass ich sage, das habe ich erzeugt. Das ist Verantwortung. Verantwortung heißt doch, wenn ich ein Jetzt habe, ne, also das, was ich jetzt gerade sehe, was ich habe und was ich beobachten kann, das ist alles das Ergebnis von meines Handelns der letzten Zeit, und zwar der letzten Jahrzehnte, Jahre oder sogar Minuten. Ja. Wenn ich also irgendwann etwas anders haben möchte, dann muss ich mein Verhalten ändern. Und zwar jetzt. Und das ist eben, was auch viele Menschen nicht bereit sind. Ich kenne keinen einzigen Verschwörungstheoretiker, der zum Beispiel im Leben steht, selbstständig ist, geile Ideen hat, selbstbestimmt ist, fröhlich ist, frei ist, geile Sachen macht, glückliche Partnerschaft. So kenne ich gar nicht. Mhm. Sondern das ist immer, wenn du glaubst, du bist ein kleines Stückchen Holz auf dem Ozean und das treibt dahin.
Ja.
Aber wenn du doch sagst, ich bin das Schnellboot oder zumindest das Tretboot auf dem See, ist schon mal besser. Ne? Das heißt, das fährt ja wenigstens von selber.
Absolut, ja.
Das muss ja nicht die Yacht sein.
Man muss an sich glauben und an seine Ziele glauben. Ich meine, was soll dir denn passieren? Im schlimmsten Fall ist es genauso wie vorher. Ja, also das ist es halt einfach. Ja? Ich sage immer, if you can't change the world, change your world.
Ja, klar.
Und das ist ich, leider Gottes habe ich auch in der Laufe der Jahre jetzt auch mit der Arbeit und dem, was ich halt so erreicht habe, weil hätte man mir das vor 10 Jahren gesagt, hätte ich auch gesagt, weg, ja, weißt du, ich völlig verloren und so. Aber ich denke einfach, ich habe auch so ein bisschen dann so, ich bin ein relativ empathischer Mensch, aber ich habe das Mitgefühl verloren für diese Leute irgendwie dann, die einfach den ganzen Tag nur der Welt die Schuld geben für all ihren Problemen und all ihre Sorgen. Mhm. Steh auf und ändere es, ja. Mhm. Dir wird scheiße gehen und es ist kacke und es ist schwer und du darfst auch Tage haben, wo du denkst, ich will nicht mehr, ja. Mhm. Aber am nächsten Tag ist ein anderer Tag und das habe ich. Ich habe Gott sei Dank einen Mann, der mich da unterstützt und wenn auch ganz, 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 ganz wenige Freunde, aber halt die ich dann habe, die sind halt auch, weißt du, die treten mich auch und dann denke ich, verpiss dich aus meinem Zimmer, ich will dich nicht sehen, aber dann hast du die Zeit, kurz drüber nachzudenken und dann eigentlich haben die ja recht, auch wenn du es nicht zugeben willst.
Ne? Ja, klar.
Das ist es ja, was uns als ausmacht. Von daher, ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir in Richtung Ende gehen, nochmal über das Thema Sterben alleine, einsames Sterben. Ich mache ja Sterbebegleitung, das ist ja einer meiner Hauptjobs. Und das ist für mich momentan das Schlimmste. Also ich habe die ganze Zeit mir gedacht, Miriam, du darfst in der Zeit von der Covid-Krise nicht krank werden. Du darfst nicht ins Krankenhaus, du darfst keine Rückfälle haben. Du bist ganz alleine dann in diesem Krankenhaus. Ja? Und das ist für mich ganz schwer sowieso. Aber was diese armen Menschen, ich meine, so ist es so wichtig eigentlich. Klar, jeder muss den Sterbeprozess selbst durchleben. Aber es ist immer schöner, wenn jemand dabei ist und seine Hand hält oder einfach nur da ist.
Ja, natürlich. Das ist eine Sache, der Tod ist seit langem mein Begleiter. Also ich habe ja Notfallmedizin, seitdem ich Zivi war, immer gemacht und bin auf dem Hubschrauber geflogen. Und ich war an dem Wendepunkt eines Lebens, war ich sehr oft dabei und auch oft am Ende. Und ich habe mich sehr oft mit Sterbenden, war ich der Letzte, der sich mit denen unterhalten hat. Mhm. Unter anderem auch eben, weil wir dann öfter bei denen ja, wenn die sich noch mehr verschlechtern, Narkose machen und die beatmen und dann nochmal Vollgas geben mit der Medizin und versuchen, alles zu machen. Ja. Und ich muss sagen, das hat mich nie besonders belastet, weil ich das professionell gesehen habe und auch ich sehe auch einen eindeutigen Sinn darin, dass Menschen sterben und habe da eine sehr positive Einstellung. Aber was mich sehr berührt hat, ist, wenn ein Mensch, der 70, 80 Jahre gelebt hat, der Enkel hat, der das Leben vieler Menschen mitverantwortet hat, wenn der dann in so einem ISO-Zimmer ganz alleine da stirbt und die sterben eben häufig ohne maximale Intensivtherapie. Das heißt, die kriegen dann irgendwann, wenn die Sauerstoffmaske über die Nase, so ein High-Flow-CPAP nennt man das, da werden die damit unterstützt. Und wenn das nichts bringt, dann wird die Therapie an der Stelle häufig auch eingestellt. Und dann kriegen die Patienten Morphin. Natürlich sind die dann schläfrig, aber trotzdem werden die natürlich wissen, ob das ein Gummihandschuh ist von einer Krankenschwester, der noch eben die Hand hält, was ich nur sagen kann, dass was die Pflege der Moment leistet, auch die Stations. Es gibt auch so Stationssekretärinnen und so, die dann, sobald die wissen, der stirbt jetzt gleich, das sehen die auf dem Monitor, dann gehen die als mehr oder minder Laie, plötzlich ziehen die sich komplett um und setzen sich eine halbe Stunde an diesen Patienten und solche Dinge. Das ist ganz toll, was die leisten. Und doch ersetzt es, glaube ich, nicht, dass dann vielleicht die Enkelin oder die Tochter dann dabei ist, ne? Oder der Partner, mit dem sie 50 oder wie viele Jahre verheiratet waren. Und das, muss ich sagen, ist ein Teil von Covid. Es ist ein einsames Sterben und das ist auch eine sehr krasse Besonderheit, die mich jetzt nach einigen Jahren, 15 Jahre mache ich jetzt Medizin, die mich da auch sehr beeindruckt hat.
Ja, das ist einfach, also ich finde das ist so das, was mir, das tut mir unheimlich leid auch. Also wenn ich jetzt wüsste, meine Mama, die hat Covid und ich könnte die nicht besuchen und könnte gar nichts, das wäre grausam. Also ich weiß auch als Angehöriger natürlich, ne? Also das ist, Ich bin ja, wie gesagt, das Sterben ist für mich was ganz Normales. Ich habe viele, viele Menschen schon beim Tod beim Sterbeprozess begleitet. Und ich habe gelernt einfach, ich habe eigentlich auch, weil ich fürchterliche Angst vor, ich habe keine Angst vor dem Sterben, überhaupt nicht. Aber ich habe Angst vor dem Tod, weil ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin, was Religion und Glaube und was passiert mit uns, unsere Energie, ne? Da bin ich noch nicht angekommen, wo ich sein möchte. Ja, das ist so der Prozess. Ich denke dann immer, okay, du hast hinter dir, wo bist du jetzt womöglich? Ja, weißt du? Mhm. Der Sterbeprozess an sich weiß ich, also es gibt so gute Medizin heutzutage, dass eigentlich keiner leiden muss, wenn er nicht möchte. Dennoch hat es der eine schwerer, der andere weniger schwer. Ne? Das
Absolut.
Ist immer, wie aufgeräumt ist dein Leben? Also die Menschen, die ich halt begleite, sind ja todkrank und leiden ja schon lange. Und es gibt Menschen, die einfach nicht loslassen können. Da ist es dann halt ein sehr zäher, schwieriger Prozess, wo du dann denkst, oh, ich wünschte mir, ich könnte dir helfen, einfach kurz den Schuss geben und tschüss. Ja, aber sind wir halt am falschen Land für. Ja, von daher, das ist es. Und das tut mir einfach, das bricht mir so ein bisschen die Seele. Das ist so eine der größten Ängste, die ich tatsächlich in dieser Zeit so mit mir trage.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das geht mir auch so.
Das ist einfach schlimm. Und ich sehe da tatsächlich erstmal mehr statt weniger. Also ich sehe ja, wir haben ja jetzt einen Rückgang so ein bisschen, ne, in den Zahlen, was ja Gott sei Dank gut ist. Aber leider Gottes sehe ich auch wieder einen Anstieg. Also ich sehe dem Ende noch nicht entgegen. Also ich sehe noch kein Lichtchen am Tunnel sozusagen, trotz Impfung. Ja. Das ist es ja. Also du sagtest vorhin kurz, du bist noch nicht geimpft. Jetzt bist du ja Notfallmediziner und arbeitest ja auch dann direkt mit Covid-Patienten zusammen. Wie kann das sein?
Ja, das kann sein, weil nicht genug Impfstoff da war. Die haben jetzt in den Kliniken, wo ich tätig bin, jetzt gerade erst überhaupt angefangen mit Impfen, machen das. Ja klar, das hat ja diese Impfverzögerung, da wird ja auch sehr viel drüber gesprochen und das ist auch vielleicht alles nicht so gut gelaufen, aber es gibt halt auch Gründe dafür, unter anderem, dass ja der zweite Impfstoff eingefroren wird. Das heißt, jeder, der einen Impfstoff bekommen hat, weiß auch, er kriegt den zweiten. Das ist ja in England.
Definitiv,
ja. Machen die es ja anders. Da sagen die, lass uns doch lieber beide direkt verimpfen, in der Hoffnung, dass die Firma auch die zweite noch liefert. Und das ist dann vielleicht ein bisschen typisch deutsch. Sicherheit geht vorne. Denn es wäre ja beispielsweise, die Firma brennt ab. Sowas hat es ja bei Antibiotika öfter gegeben. Da ist dann eine indische Firma, die nicht mehr liefert und plötzlich gibt es weltweit von einem ganz wichtigen Antibiotikum keine mehr. Da hatten wir richtig öfter schon große Probleme. Und ja, ich werde geimpft werden jetzt so relativ bald. Ich denke in den nächsten 2 Wochen. Mhm. Und ja, selbstverständlich, ich habe da sehr viel drüber gelesen. Und,
ich versuche und viele, so jeden Tag mich anzumelden. Ja. Also ich bin auch gehört zur Gruppe 1, halt, weil ich mit Palliativpatienten halt arbeite, die ein höchstes Risiko ja haben, sich zu infizieren. Nur nicht mal wegen meiner eigenen Erkrankung. Da bin ich ja eigentlich grundsätzlich als Gruppe 3 als Vorerkrankter. Mhm. Aber es ist so krass, ich bin registriert, hast da deinen Code, ne? Und dann versuchst du jeden Tag irgendwie einen Termin zu machen. Jeden Tag wird dir gesagt, ne, wir haben keinen Impfstoff. Mhm. Ja. Versuchen sie es am nächsten, also ja, nächsten Tag, ne? Und dann versuchst du es, aber dann, sobald es wieder einen Impfstoff gibt, ist der auch schon wieder weg, weil du dann halt, ne, das ist irgendwie so ein bisschen zermürbend. Ne? Also ich hätte mir gewünscht, dass sie wenigstens dann sagen, okay, wir registrieren dich schon mal so weit, dann bist du auf der Liste quasi und sobald was, bist das der nächste, weißt du, so eine Art, aber so versuchst du es ja aufs Blaue. Genauso wie ich Patienten habe, die sind über 80, ja, die gehören auch zur Gruppe 1, sind nicht geimpft, weil es einfach nicht gab. Und die sind nicht in einem Pflegeheim gewesen, die sind halt zu Hause gewesen. Ergo ist keiner zu denen gekommen mit den mobilen Stationen. Ja. Und das finde ich, meine Mutter zum Beispiel hat sich tierisch, die hat die im Hotline angerufen und hat erstmal rumgebrüllt. Ja.
Ist auch
ja, die, ach, der Typ an der, in der Hotline kann ja nichts dafür, ne? Aber ich wette
mit dir. Also wir werden lernen. Wir werden lernen, auch wenn man sieht, wie unsere Politiker agieren, dass das nicht immer eine klare Linie ist. Das hat ganz sicher nicht mit irgendwelchen dunklen Mächten zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir es auch einfach teilweise noch nicht wissen. Ja. Und die haben auch die Aufgabe zwischen einer Wissenschaft, die so high-end ist, dass man sie ja kaum noch verstehen kann. Also ich kann die großen Podcasts der Virologen als Mediziner, kann ich die grob nachvollziehen. Ich kann sie vor allem einordnen als Quelle, aber die Details jetzt der Bevölkerung mitzuteilen und dann daraus eine politische Entscheidung zu machen. Das ist eine Aufgabe, ich beneide die im Moment nicht.
Nee,
und finde das gut, dass wir in einem Land leben, wo nicht die Lauten, sondern wie ich finde, die ruhigen und die Klugen uns leiten und bestimmen. Und wir haben ja auch für Demokratie, wenn man jetzt mal wieder an Fake News und Desinformation denkt, was die Demokratie für ein Geschenk für die Welt war und wir jetzt gerade dabei sind, wirklich auch zu sagen, die Demokratie ist gar nicht mehr so entscheidend. Wir haben eine eigene Parallelwelt. Wissenschaft ist nicht Wissen, sondern das ist eine Meinung. Ich habe eine andere. Ja, ich sage einfach mRNA-Wirkstoff, der verändert das Erbgut. Fertig, das sage ich jetzt so. Und wenn ich das so sage, dann ist das
dann
auch okay.
Dann ist es richtig, genau.
Dann ist das zumindest genauso richtig wie
ist
deine
Meinung. Ist doch meine Meinung. Ne?
Also ja, und das sind, das sind so Mechanismen. Ne? Oder ich mache es eben noch einfacher, indem ich einfach sage, wer meiner Geschichte nicht glaubt, der beweist ja dann, dass er zur dunklen Macht gehört und der ist dann eben fremdgesteuert und gehört zu diesem Regime, was über uns wacht.
Dann sind wir doch gerne ein Teil der dunklen Macht.
Ja, finde ich gut. Ich mag sowieso Hollywood.
Darth Vader. Luke, ich bin dein Vater.
Ich mag ja Chemtrails am meisten. Ich sitze
Beste. Im Garten. Aber wir haben ja kaum welche gerade, weil die Flieger fliegen gar nicht mehr so häufig.
Nee, weil die Lieferengpässe haben beim Aluminium.
So,
weil die Leute alle wieder Aluminium-Deo benutzen, können sie es nicht mehr versprühen.
Crank. Ja, ich habe zum Schluss des Podcasts, also ich habe jetzt 2 Sachen. Ich möchte, dass du gerne noch einmal ganz direkt unser Publikum ansprichst, was du hast jetzt die Möglichkeit, alles zu sagen, kurz und knapp, nicht in 3 Stunden. Ja. was möchtest du den Leuten noch mal mit auf den Weg geben?
Ich möchte den Menschen mit auf den Weg gehen, dass die Krisen noch viel heftiger werden und wir werden doch ganz andere Sachen auch erleben. Und ich glaube, dass in der Krise sich immer zeigt, wer selbstbestimmt ist und wer auch mutig ist und wer vor allem positiv denkt und das auch an seine Kinder und an sein Umfeld vermittelt. Informiert euch, versucht Quellen abzuklopfen, wer hätte ein Interesse dran, euch fremd zu steuern. Lest viel, lasst den Fernseher mal aus und vor allem
vermittelt
den Kindern das. Ja, ja, klar. Nein, aber wirklich, aber diese Zuversicht auch, dass das, was die Medien uns zeigen, das ist sicherlich nicht ein fingiertes
Ding,
sondern ja, es gibt ja Nachrichtenmarkt und da wird gehandelt und da wird nur das in dein Wohnzimmer gebracht, was du auch dir wünschst. Also das heißt, es wird über ein Land wie Iran wird niemals eine Nachricht kommen, die nicht so auch konsumiert und unterschrieben wird. Und deswegen seid vorsichtig mit diesen schlechten Nachrichten. Es gibt unfassbar viele gute. Und das ist so das, was ich sagen möchte. Und dann nochmal vielleicht den Deutschen speziell. wir können von anderen Ländern, glaube ich, ein bisschen lernen, was auch Fröhlichkeit und Zuversicht und Miteinander angeht. Und vor allem auch Lebensfreude. Ich habe 60 Länder gesehen, habe über ein Jahr im Wohnwagen gewohnt und es ist in Deutschland schon ein...
Wir sind nicht so happy hier.
Nein, nicht so richtig happy und vor allem auch, daher auch Prinzessin Corona und das Buch, dieses Wir zurück zu einem Wir zu kommen und von dem Ich runter, weil zusammen ist das Leben sowieso viel schöner.
Absolut. Also ich finde, gemeinsam sind wir am stärksten. Ne?
So ist es.
Das ist einfach, was ich seit Jahren predige. Sollen die einfach mal zuhören? Mensch, Leute,
ja, genau.
Mir doch mal zu. Das ist ja furchtbar. Nein, aber jetzt zum Schluss. Ich musste für leider aufstehen, weil ich habe vergessen, mein Frageglas mit hier auf den Tisch zu stellen. Ich habe nämlich zum Ende des Podcasts immer Question Jar, das sind Fragen von unserem Publikum, also von den Zuhörern. Das kann, banale Sachen teilweise auch, zum Beispiel, was ist deine Schuhgröße oder keine Ahnung.
Ja, cool.
Das ist wichtig, also einfach um ein bisschen Lockerheit auch reinzubringen, weil die Themen sind ja doch relativ ernst und die Leute, es gibt ja viele, die regen sich dann wieder auf. Und ich denke einfach, wenn wir so harte Themen haben, dann sollen wir doch zum Schluss auch mal lachen können einfach, oder? Also wir gehen hier mit einem Lachen raus und deswegen muss ich mal kurz aufstehen. Entschuldige mich, ich muss das Glas holen.
Ja, gut.
So, das ist das Frageglas. Das hat schon sehr viel abgenommen, aber da sind ganz viele kleine Zettel drin und ich wühle jetzt einfach mal und du sagst Stopp.
Stopp.
So, ich bin gespannt. Wir hatten schon echt absurde Sachen dabei. Okay, also das ist etwas tiefgründiger statt lustig. Ich halte es mal in die Kamera. Ich gucke mal, ob du es lesen kannst. Ich glaube, ein M ist das.
Welchen Moment in deinem Leben würdest du ändern und warum? Ja, das ist einfach.
Danke.
Ich kann nur, ja, da es weder Vergangenheit noch Zukunft gibt, sondern nur das Jetzt, würde ich das Jetzt jederzeit ändern und das tue ich durch mein Verhalten. Das mache ich in jeder Sekunde.
Das heißt, du wirst gar nicht mit mir sprechen.
Ja, wir haben gesprochen. Das waren Jetzt, die zurückliegen.
Das stimmt. Das ist richtig. Jede Sekunde, die läuft, ist die Vergangenheit. Zack, ja, das Vergangenheit.
Ist klar. Das ist so. Das ist also, definitiv so.
Das ist interessant. Also das habe ich gar nicht noch gar nicht so betrachtet. Jeder geht ja erstmal irgendwie so auf die Suche in seinem Kopf, was war so richtig scheiße in meinem Leben? Aber wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, alles hat uns hierher gebracht, wo wir sind.
Ne? Also, ja klar. Und überleg mal, wie oft du in deinem Leben schon dachtest, das ist eine Riesenkrise, eine Riesensache, Riesenproblem und jetzt sitzt du hier. Also das heißt, du hast alles bisher irgendwie hingekriegt. Geil.
Ja. Ja. Also als Psychologe gebe ich als allererstes, ich habe viele Patienten, die halt auch an Panikattacken und Co. leiden, ich auch unter anderem tatsächlich, aber das Erste, was ich sie frage, wie viele Panikattacken hast du schon überlebt?
Mhm.
Und dann sagen die ja alle.
Ja.
Also. Weißt du, also das ist
sehr
schon mal,
cool.
Das nimmt so ein bisschen auf jeden Fall so erstmal diese Angst raus. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ja, du hyperventilierst und kippst um. Ja, wenn du Pech hast, stoßt du den Kopf halt irgendwo an. Ja. Aber ansonsten, also ich sehe Panikattacken immer als, okay, nimm ihn an, wie er ist, rede mit ihm, lass ihn kommen, sag, ich verpiss dich, hab eigentlich gar keinen Bock auf dich oder keine Zeit. Es ist sehr unangenehm, aber hey, bis jetzt haben wir sie fast alle, wenn es was Körperliches wäre, würden sie es nicht überleben, sondern vielleicht nicht. Aber deswegen ist das so der erste Ansatz. Wie viel hast du überlebt? Du sitzt hier.
Ja,
ah, ja.
Gute Einstellung.
Stimmt.
Ja,
und dann
gut.
ist einfach so eine Sache. Mensch, Tim, das war jetzt echt cool. Wir könnten noch stundenlang über alle möglichen Dinge reden. Ich finde, wir haben jetzt 1:17 voll.
Mhm.
Und das ist hervorragend. Das heißt, du bist der erste Podcast wieder in dem neuen Jahr 2020.
Geil, freue ich mich.
Und ich bin mal gespannt, was für ein Feedback kommt. Natürlich können wir auch damit rechnen, dass es nicht immer positiv sein wird. Aber
ja, klar.
Hey, it is what it is. Ne?
Ja, so ist es.
Und vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder. Keine Ahnung, in mehreren Monaten, wenn das alles sich so weiterentwickelt hat und gucken nochmal auf die Sache zurück und sagen, hey, ach guck mal, wir sind ja noch da.
Ja, glaube ich auch. Und ich freue mich.
Mehr.
Ja, also ich kann auch echt nur Danke sagen für den Kontakt zu dir. Das hat mein Leben bereichert und bin ich dankbar für.
Freut mich sehr. In diesem Sinne wünsche ich euch alle eine wunderschöne Woche. Das war jetzt der erste Podcast in dem Jahre 2020. Und hey, auch wenn wir heute sehr kontrovers gesprochen haben und wahrscheinlich nicht jeder ganz happy über alles war, über das wir so philosophiert haben, wir lieben euch trotzdem und ihr seid ein Teil unserer Gesellschaft und vielleicht finden wir auch irgendwann wieder zusammen. Denn eines ist ganz klar, Liebe ist im Grunde immer stärker und gewinnt am Ende des Tages. Ich wünsche euch eine, wie gesagt, tolle Woche, einen wunderschönen Restsonntag und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann und tschüss.